RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Matthias Stürmer. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Attacken auf Teheran vorerst beendet. Derweil meldet der Iran, dass er am frühen Morgen eine neue Angriffswelle auf Israel gestartet hat. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Die Verteidigungssysteme seien in Betrieb, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit. Die Bevölkerung sei angewiesen, Schutzräume aufzusuchen und dort vorerst zu bleiben. Bei vorherigen Angriffen waren im Ort Tamra im Norden Israels sowie nahe Haifa laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Umgekehrt sollen auch bei israelischen Attacken im Iran mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen sein. Außerdem trafen israelische Raketen 2 Öldepots.
Die israelische Armee hat möglicherweise auch einen Angriff auf Jemens Hauptstadt Sanaa geflogen. Das berichtet der arabische Nachrichtensender Al-Arabiya. Demnach könnte ein Treffen hochrangiger Houthi-Funktionäre das Ziel des Angriffs gewesen sein. Die Houthi-Miliz ist mit dem Iran verbündet und kontrolliert im Jemen die Hauptstadt Sanaa. Nach den tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann läuft im US-Bundesstaat Minnesota eine Großfahndung. Die Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren laut Gouverneur Walz in ihrem Haus in der Stadt Brooklyn Park attackiert worden. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Bei einem weiteren Angriff im nahegelegenen Champlin wurden zudem ein demokratischer Senator und seine Ehefrau niedergeschossen und schwer verletzt. Walz betonte, es könnten weitere Menschen in Gefahr sein. In dem Fluchtfahrzeug des verdächtigen 57-Jährigen seien entsprechende Hinweise gefunden worden. Er hatte sich als Polizist ausgegeben und auf seiner Flucht das Feuer auch auf echte Beamte eröffnet. US-Präsident Trump verurteilte die Tat und kündigte an, alle möglichen Tatbeteiligten mit der vollen Härte des Gesetzes zu verfolgen.
In West- und Norddeutschland sorgen Unwetter mit Starkregen und Gewitter für viele Feuerwehreinsätze. Besonders betroffen war der Kreis Paderborn, wo es zu fast 200 Einsätzen kam. Meistens ging es um vollgelaufene Keller und Unterführungen sowie überspülte Straßen. Es kam auch zu Stromausfällen. Die Gewitterfront zog später über den Westen Niedersachsens. Auch hier soll es zahlreiche Feuerwehreinsätze gegeben haben. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht im Norden und im Südwesten kräftige Schauer und Gewitter, 20 bis 13 Grad. Tagsüber ziehen die kräftigen Schauer und Gewitter über das ganze Land. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig, 23 bis 26, im Osten und Südosten bis 32 Grad. Am Montag Sonne und Wolken, kaum Schauer, 21 bis 24 Grad, Dienstag oft sonnig. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, Falschfahrer auf der A562 Abzweig Bonn-Süd, Bonn-Rheinaue, Bonn-Ost. Im Kreuz Bonn-Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A562 Abzweig Bonn-Süd, Bonn-Rheinaue, Bonn-Ost. Im Kreuz Bonn-Ost ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag circa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ebenfalls circa 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, über die A21 und auch über die A1 zum Horster Dreieck. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord gesperrt. Grund sind Brückenarbeiten und dort ist die Autobahn dicht bis Montag 5 Uhr früh. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Dann Berlin. Die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Grund sind ebenfalls Bauarbeiten. Und die A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen ist zwischen Rochheim und dem Oggersheimer Kreuz wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Philipp Kaver. Heute ist Sonntag, der 15. Juni. Und die Eskalation im Nahen Osten, sie ist weiter das beherrschende Thema. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskaliert, seit die Regierung in Jerusalem in der vorletzten Nacht angefangen hat, Ziele im Iran zu beschießen. Auf die Angriffe folgen seitdem Gegenangriffe. Israel hat der Führung in Teheran mit schwersten Konsequenzen gedroht, sollte der Iran weiter zivile israelische Gebiete angreifen. Dafür würden dann die Bewohner der iranischen Hauptstadt teuer bezahlen. Gleichzeitig hat Israel weitere Angriffe angekündigt und eine erste Bilanz der Attacken vorgelegt. Bettina Meyer aus unserem Studio in Tel Aviv mit den Einzelheiten.
In insgesamt 4 Angriffswellen hätte der Iran 200 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. 3 Menschen starben, 76 wurden verletzt, so Israels Armeesprecher Effi Defrin, der den Angehörigen sein Beileid aussprach und versprach, die Verteidigung zu verbessern. Direkte Treffer hatte es auch in Wohnhäusern im Zentrum und in der Umgebung von Tel Aviv gegeben. Für die israelische Armee, die weiter Angriffe im Iran fliegt, unter anderem auf Atomanlagen und das Land zur Hauptfront im Krieg erklärte, sei der Angriff auf dicht besiedelte Gebiete in Israel eine rote Linie, so Israels Außenminister Katz. Wenn der Iran weiter Raketen auf israelische Zivilisten feuert, wird Teheran brennen, drohte er. Derweil teilte Armeesprecher Defrin mit, dass Kampfflugzeuge nun über einen sicheren Korridor nach Teheran gelangen und sich in dem Teil des Luftraums frei bewegen könnten, was große strategische Bedeutung für Israel hätte. Als nächstes könnte die Armee die Angriffe auch auf Ölanlagen ausweiten, berichten israelische Medien. Die Menschen im Land richten sich auf weitere Vergeltungsschläge aus dem Iran ein.
Der Iran hat inzwischen nach Angaben des staatlichen Fernsehens einen weiteren Raketenangriff auf Israel gestartet. Teheran solle brennen, hat Israels Verteidigungsminister Katz gesagt. Inzwischen schreibt er auf der Plattform X, Teheran brenne. Dort sei ein Öldepot getroffen worden im Nordwesten der Millionenmetropole. Und schauen wir noch einmal genauer auf die andere Seite in den Iran. Dort sollen nach Angaben aus Jerusalem mehr als 20 hochrangige Militärs inzwischen getötet worden sein. Die iranische Regierung spricht davon, dass bei den Attacken fast 100 Menschen gestorben sind. Die meisten von ihnen Zivilisten, wie Irans UN-Botschafter betont. Über die Lage im Land berichtet Isabel Gurtowatz.
Es ist der Tag nach Beginn der Angriffe auf den Iran. Mehr als 150 Ziele will Israel nach eigenen Angaben ins Visier genommen haben. Sie wurden mit Hunderten von Geschossen attackiert. Auch ein Wohnkomplex in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde getroffen. Bilder im iranischen Staatsfernsehen zeigen eine Reporterin vor einem zerstörten Gebäude. Etwa 60 Menschen sollen hier ums Leben gekommen sein, darunter auch 20 Kinder, erzählt sie. Ein Bagger gräbt den Schutt zusammen, die Reporterin hält Fotos der Opfer in die Kamera, die sie in den Trümmern findet. Seit Beginn der israelischen Angriffe kommt der Iran nicht zur Ruhe. Insgesamt wurden durch die israelischen Angriffswelle in der Provinz Teheran 320 Menschen verletzt. Dass längst nicht mehr nur militärische Stützpunkte und Atomanlagen attackiert werden, besorgt die Menschen im Land. Das beobachtet auch Bijan, der Besitzer einer Autowaschanlage aus der Provinz Masadaran am Kaspischen Meer. Die Umstände hier scheint voller Angst und in der Schwebe zu sein. Wegen des Feiertags heute und dem Wochenende sind viele aus der Hauptstadt hierher geeilt, wegen der chaotischen Situation in Teheran. Ein Tag nach den israelischen Angriffen beobachtet der 68-Jährige lange Schlangen an den Tankstellen. Aus Angst, Irans Raffinerien könnten angegriffen werden. Zahlreiche stehen vor Bäckereien an, um sich mit Vorräten einzudecken. Die Menschen sind besorgt und haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wir müssen abwarten, um in den kommenden Tagen die Auswirkungen des Konfliktes zu sehen. Und der Konflikt zwischen den beiden Ländern scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Auch heute hat das israelische Militär weitere Ziele im Iran angegriffen. Vermehrt geraten zivile Gebäude unter Beschuss. Eine große schwarze Rauchsäule zeigt den Angriff auf ein ehemaliges Automobilwerk in der Provinz Loristan im Westen des Landes. Feuer und Rauch auch über dem Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der Iran holt unterdessen weiter zum Gegenschlag aus. Auch am Morgen gab es zahlreiche Vergeltungsangriffe auf Tel Aviv. Und mit jedem dieser Anschläge wächst die Angst in der iranischen Bevölkerung. Meine einzige Sorge ist das Schicksal meiner drei kleinen Kinder. Ich mache mir Sorgen, ob die Raketen aus Israel uns treffen oder nicht, erzählt der 36-jährige Reza. Der Ton Israels wird schärfer. Wenn der Iran weiter Raketen abfeuere, werde Teheran brennen, drohte Verteidigungsminister Israel Katz. Die Menschen in Teheran müssten teuer für die Angriffe bezahlen, die israelische Zivilisten zu erleiden hätten. Er sei zu müde und zu erschöpft, erzählt Ali aus Teheran. Es mache keinen Unterschied für ihn, ob ihn eine israelische Rakete treffe oder nicht, denn ich bin so hoffnungslos in meinem Leben, dass es mir egal ist, ob ich lebe oder tot bin, ob der Krieg ausbricht oder nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Veränderung in unserem Leben geben wird.
Auch wenn die ursprünglich für heute geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran nun erstmal nicht stattfinden, international bleibt die Hoffnung auf eine baldige Lösung. Könnte Deutschland eine Rolle dabei spielen? Die Bundesrepublik hat einigermaßen stabile Kontakte, sowohl nach Jerusalem als auch nach Teheran. Allerdings wird Deutschland in der Welt eher als Land wahrgenommen, das an der Seite Israels steht. Außenminister Wadephul ist gerade auf Antrittsbesuch in mehreren Ländern im Nahen Osten. Er versucht, zur Deeskalation beizutragen, sprach von möglicherweise unkalkulierbaren Folgen des Konflikts. In den ARD-Tagesthemen hat ihn Jesse Wellmer gefragt, ob er damit auch globale Folgen gemeint hat.
Na, das meine ich zunächst einmal nicht, aber es besteht natürlich unzweifelhaft die Gefahr eines Flächenbrandes hier in der Region. Hier stehen sich zwei Staaten gegenüber, die gut bewaffnet sind, über einsatzfähige Streitkräfte verfügen und derzeit in einer Art und Weise unversöhnlich sind, dass es einem schon Sorgen machen muss. Deswegen bin ich hier jetzt vor Ort, heute jetzt in Katar, vorher auch in Riad in Saudi-Arabien und gestern in Kairo und versuche in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen herauszufinden, was wir tun können, um die Situation zu verbessern. Es gibt ein allgemeines Interesse, dass es einen Interessenausgleich hier gibt und dass eine Deeskalation stattfindet. Keiner möchte, dass diese kriegerische Auseinandersetzung seine Fortsetzung findet. Es gibt beiderseitige Sicherheitsinteressen. Ich habe schon in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, Israel wird durch den Iran natürlich bedroht. Der Iran hat ja geradezu als Staatsziel, Israel zu vernichten. Und deswegen gibt es ein Selbstverteidigungsrecht Israels. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass diese militärische Auseinandersetzung beendet wird. Denn es ist vollkommen klar, wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region, das will auch Europa nicht. Und deswegen versuche ich hier für Europa, auch für Deutschland, unsere Stimme geltend zu machen und zu einer Beruhigung und Deeskalation beizutragen. Das wird hier begrüßt und wir sind hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten Tagen zu einer besseren Situation kommen können.
Aha, das klingt so, als gäbe es eine Linie, einen Plan. Also viele fordern natürlich, dass die internationale Gemeinschaft jetzt schnell handeln müsse. Die Frage ist ja, wie konkret? Sie haben viel telefoniert, Sie haben viel gesprochen. Gibt es einen Plan, außer zur Deeskalation aufzurufen?
Ja, ich glaube, die internationale Gemeinschaft nimmt das Thema sehr ernst. Der Bundeskanzler reist ja morgen auch zum G7-Gipfel nach Kanada. Dort wird das auch Thema sein. Und die 7 führenden Industriestaaten dieser Welt beschäftigen. Ich versuche hier mit den Kollegen Außenministern darüber zu sprechen, wie wir Einfluss nehmen können auf beide Seiten. Meine Bitte an viele hier vor Ort ist, Gespräche mit dem Iran zu führen. Wir selber als Deutsche haben hervorragende freundschaftliche Kontakte zur israelischen Regierung. Und nun müssen wir mit beiden Seiten sprechen und versuchen herauszufinden, wo ein Kompromiss gefunden werden kann, wo eine Gesprächsbasis auf beider Seite vorhanden ist. Denn eine diplomatische Lösung ist das, was wir anstreben. Diese Welt hat schon viel zu viele Krisen und Kriege. Und das Letzte, was wir brauchen, ist jetzt diese Auseinandersetzung. Wir müssen eben auch dem Iran...
Ich wollte noch mal einhaken, wenn Sie sagen, in den kommenden Tagen, das hat mich neugierig gemacht, gibt es denn Gespräche, die anberaumt sind für die kommenden Tage mit beiden Seiten?
Es gibt Gespräche, die wir ständig miteinander führen. Es gibt keine gemeinsame Runde. Aber es gibt die gemeinsame Erwartung, dass wir innerhalb der nächsten Woche den ernsthaften Versuch auf beiden Seiten unternehmen müssen, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. Und dazu möchte ich beitragen. Dazu führe ich auch morgen nochmal Gespräche mit meinem Kollegen im Oman. Und ich denke, alle europäischen Kolleginnen und Kollegen werden sich auch daran beteiligen. Es ist derzeit eine sehr ungute Entwicklung, eine problematische Entwicklung. Aber wir werden sie nur dann beenden, wenn von allen Seiten auf die beiden Kontrahenten eingewirkt wird. Und dazu versuche ich hier meinen Beitrag zu leisten.
Wie schwach ist das iranische Regime? Wie wahrscheinlich ist es, dass es fällt?
Naja, der Iran ist schon sehr stark bewaffnet. Und wir wissen auch, dass dieses Regime, das für uns natürlich ein Unrechtsregime ist, durchaus Möglichkeiten hat, seine Macht auch innerstaatlich weiter durchzusetzen. Ich gehe nicht davon aus, dass es die Intention Israels ist, dieses Regime zu stürzen, sondern es geht darum, ihm das aus der Hand zu schlagen, was für Israel, übrigens auch für Deutschland, gefährlich werden könnte, nämlich eine atomare Bewaffnung. Iran hat leider die Chance verpasst, frühzeitig hier in konstruktive Verhandlungen einzusteigen. Ich hoffe, dass das noch möglich ist. Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien ist dazu bereit. Wir bieten dem Iran sofort Verhandlungen über das Atomprogramm an. Ich hoffe, dass das angenommen wird. Und das ist auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir zu einer Befriedung dieses Konflikts kommen, dass eben vom Iran keine Gefahr weder regional und für den Staat Israel noch für Europa ausgeht.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul im Interview in den ARD-Tagesthemen.
Die ARD-Infonacht.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wenn wir von Berufen sprechen, dann haben wir oft ein bestimmtes Bild im Kopf. Ich überzeichne das jetzt mal. Wer in der Kita arbeitet, gilt als besonders geduldig, Rechnungsprüfer als penibel und eher wenig unterhaltsam und Juristen als ehrgeizig. Eine neue Studie der Uni Mannheim zeigt nun, dass Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen oft in ähnlichen Jobs arbeiten. Wer sich also wundert, warum die Kolleginnen und Kollegen genauso ticken wie man selbst, der darf sich dadurch bestätigt fühlen, denn Persönlichkeit und Berufswahl sind eng miteinander verknüpft. Mehr dazu jetzt von Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Das Mannheimer Forschungsteam hat für die Frage, wie Persönlichkeit und Beruf zusammenhängen, Langzeitdaten von 11.000 Menschen aus dem sozioökonomischen Panel untersucht. Katja Dlauhi aus dem Forschungsteam erklärt, je ähnlicher Berufe sind, desto stärker gleichen sich auch die Persönlichkeiten der Menschen über die Zeit hinweg an.
Weil sie eben bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, die ähnliche Verhaltensweisen erlangen. Also so führt eben diese ständige Anpassung im Beruf dazu, dass sich dann die Persönlichkeit im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden.
So ähneln sich Ärztinnen und Pfleger stärker in ihren Persönlichkeiten als jemand aus einer komplett anderen Berufsgruppe, wie zum Beispiel Landschaftsgärtner. Zudem arbeiten wir gerne mit anderen zusammen, die mindestens beruflich ähnlich ticken wie wir.
Wenn man sich im Vergleich zu denen eben als sehr anders erlebt, dann empfindet man da so ein Missverhältnis.
Das kann die Zufriedenheit im Job senken und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man den Beruf wechselt. Untersucht haben die Mannheimer Forschenden das anhand der 5 bekanntesten Persönlichkeitseigenschaften der sogenannten Big 5.
Das sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität, wo in der Psychologie gesagt wird, okay, das sind so die 5 größten Persönlichkeitseigenschaften. Und uns ging es aber in der Studie auch darum, die gesamte Persönlichkeitsstruktur zu betrachten. Also nicht nur einzelne von denen, sondern praktisch diese gesamte Persönlichkeitsstruktur bestehend aus allen 5.
Es zeigt sich, dass Berufe nicht nur nach Interessen und Fähigkeiten gewählt werden, sondern auch danach, ob die eigene Persönlichkeitsstruktur zu dem typischen Profil des Berufs passt. Und es gibt bereits
andere Studien, die eben dann zeigen, dass zum Beispiel in sozialen Berufen oder im Gesundheitswesen, dass da die Menschen eher sehr hohe Werte in Verträglichkeit oder Offenheit haben oder dass Ingenieure emotionale Stabilität sehr hoch haben.
Bereits vor der Berufswahl ist es daher wichtig und auch für die Berufsberatung relevant, zu überlegen, wie die ganzen Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringt, zu einem Berufsbild passen können. Und auch, was der Beruf dann mit der eigenen Persönlichkeit machen kann, erläutert Lohi.
Dass der Beruf und das Arbeitsumfeld so die eigene Persönlichkeit im Laufe der Zeit durchaus mitprägen können. Bei manchen Berufen kann es natürlich mehr sein, als einem lieb ist. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass man zum Beispiel auch verträglicher werden kann.
Denn wenn tägliche Verhaltensweisen eingeübt werden, zum Beispiel Kundenfreundlichkeit, dann werden auch die dazugehörenden Eigenschaften verstärkt und die weniger zum Job passenden Verhaltensweisen eher unterdrückt.
Es ist jetzt 3.20 Uhr. Mal ganz ehrlich, kommen Sie unter der Woche zum Aufräumen oder Ausmisten? Für die meisten von uns ist das eher schwierig, weil ja Familie und Arbeit auch irgendwie geschultert werden wollen. Aber wenn man dann am Wochenende die Garage oder den Keller leergeräumt hat, dann wartet auch schon das nächste Problem. Wohin damit? Die Recycling- oder Wertstoffhöfe sind am Wochenende eigentlich nirgendwo geöffnet. Eigentlich, denn in Pöcking im bayerischen Landkreis Starnberg ist damit jetzt Schluss. Dort gibt es den ersten Self-Service-Wertstoffhof des Freistaats und das kommt ziemlich gut an, wie Alexander Hilmer berichtet.
Ein Klick auf ein Bedienfeld in der App und langsam öffnet sich das Tor zum Wertstoffhof. Es ist ein später Samstagnachmittag, ein Zeitpunkt, an dem Wertstoffhöfe normalerweise längst geschlossen haben. Julia Stefani parkt ihren Golf zwischen Müllbehältern und Containern.
Dadurch, dass ich voll berufstätig bin, kann ich nicht immer zu den regulären Öffnungszeiten kommen. Und deshalb ist es für mich super, weil ich ganz flexibel entscheiden kann, wann ich vorbeikomme und meinen Zeitslot buche und dann meinen Abfall hier entsorgen kann.
Es ist der erste Self-Service-Wertstoffhof in Bayern, den Julia besucht. Ein Modellprojekt, das der Landkreis Starnberg seit einem Jahr in dem Ort Pöcking ausprobiert. Christoph Wufka, der Vorstand der Abfallentsorgungsgesellschaft im Landkreis Starnberg, zeigt stolz, wie die App des Pöckinger Wertstoffhofs funktioniert. Der Kunde wählt im Vorhinein aus, welche Art von Abfall er entsorgen möchte. Sperrmüll, Grüngut, Pappe, Textilien, Glas oder sonstige Abfälle. Dann bucht er einen Slot von einer Viertelstunde, in der er diesen Müll entsorgen darf. Jeder dritte dieser Zeitslots konnte im vergangenen Jahr vergeben werden.
Das ist für uns eine sehr hohe Zahl, mit der wir nicht gerechnet hätten. Insofern zeigt, das Thema kommt bei den Bürgern an. Die Bürger haben die Nachfrage nach diesen flexibleren Öffnungszeiten.
Der Einsparung von Beschäftigten soll das aber nicht dienen, versichert Christoph Wufka. Denn schließlich würden die bisherigen Öffnungszeiten mit Personal beibehalten. Und auch, dass Self-Service-Kunden wie Julia während ihrer gebuchten Viertelstunde niemanden mehr fragen können, welcher Müll genau wohin gehört, sieht Wufka nicht als Problem.
Die Beratungsfunktion ist nicht da. Das versuchen wir auszugleichen über viele Schilder, über viele Hinweise, auch innerhalb der App. In dieser Pilotphase haben wir gesehen, dass die Bürger sehr gut mitmachen. Wir haben nur wenige, die ausscheren, ja, die uns was unterjubeln wollen oder was falsch abgeben.
Kameras sorgen dafür, dass Müllsünder auf Video festgehalten werden. Denn nicht abgegeben werden dürfen in den digitalen Buchungszeiten Bauschutt und Elektrokleingeräte. Julia, die nur Papier und Glas entsorgt, hat der Self-Service-Wertstoffhof schon einmal überzeugt.
Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein super System ist, das mehr Wertstoffhöfe anbieten sollten.
In Pöcking ist bereits ein weiterer Self-Service-Hof geplant. Der Betreiber hofft, dadurch weitere Orte in ganz Bayern von der digital buchbaren Müllentsorgung überzeugen zu können und damit zu einer Ausweitung der Öffnungszeiten beizutragen.
Der Stichtag.
Das Markenzeichen von Harry Rowohlt war sein Rauschebart und seine Stimme. Denn als Vorleser hat er sich nicht nur in der Literaturszene einen Namen gemacht. Außerdem hat er auch selbst geschrieben und als Schauspieler vor der Kamera gestanden. Heute vor 10 Jahren ist Harry Rowohlt gestorben. Dirk Böhling erinnert an ihn.
Manchmal muss man alles verlieren, damit einen alle kennen. Bei Harry Rowohlt war es so, im Fernsehen jedenfalls. 1995 boten ihm die Macher der ARD Lindenstraße die Rolle eines Obdachlosen an. Er nannte es Penner und sich Harry.
Stinkig. Gott, nochmal, Harry, wann kam der Punkt, dass Sie sich für ein Leben auf der Straße entschlossen haben?
Das ist eine lange Geschichte.
Harry wird 1945 während der letzten Kriegswochen in einem Hamburger Luftschutzkeller geboren. Da heißt er noch Rupp mit Nachnamen. Erst als seine Mutter 12 Jahre später seinen leiblichen Vater, den Verleger Ernst Rowohlt, heiratet, bekommt auch er den Familiennamen. Sein erstes Buch, aus dem ihm seine Mutter vorliest, handelt von einem gelben Bären.
Puh, der Bär. Geschichten über einen Bären von sehr geringem Verstand.
Das Buch wird ihn sein Leben lang begleiten, aber das weiß der kleine Harry noch nicht. Der macht erstmal Abitur und arbeitet als Werbetexter. Verleger will er nicht werden und versucht sich stattdessen als Übersetzer. Gute Idee. Gleich seine erste Übersetzung, ein als unübersetzbar geltendes englisches Kinderbuch, wird ein großer Erfolg. Apropos Kinderbuch. Ja, auch seinem Lieblingsstoff nimmt er sich an und verhilft ihm zu neuem Ruhm. Auch weil er sein zweites großes Talent entdeckt, das Vorlesen.
Peng! So lag Ferkel da und fragte sich, was passiert war. Erst dachte es, die ganze Welt sei in die Luft geflogen. Dann dachte es, dass vielleicht nur der Teil mit dem Wald in die Luft geflogen war.
Harry Rowohlt wird zu einem der besten und beliebtesten Vorleser. Wie nannte es der Kritiker Rolf Michaelis einmal?
Der dröhnende Bass hinter einem Urwald aus Barth. Ein ganzes Stimmorchester kam da hervor.
Doch Harry Rowohlt schreibt auch selber Bücher und Kolumnen. Er macht Hörbücher und Lesungen unter dem Titel Schausaufen mit Betonung.
Und weil ich das Gesamtwerk von Flann O'Brien übersetzt habe, es gibt ja die irische Faustregel, betrunken ist man, wenn man nicht mehr ohne fremde Hilfe auf dem Rücken liegen kann. Und da war ich so gerührt und bestürzt, dass da echte Menschen hingegangen sind, die Eintritt bezahlt haben, dass ich einfach nicht mehr aufgehört habe zu lesen und alle maulten, wenn ich irgendwann mal wieder weg wollte.
5 Stunden konnte so ein Abend schon mal dauern. Umgerechnet eine Flasche Whisky oder 2 Flaschen Wein auf der Bühne. Harry Rowohlt wurde 70 Jahre alt. Er starb heute vor 10 Jahren dort, wo er geboren worden war, in Hamburg.
Dankeschön, tschüss.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Das ist ein Traumfinale in der Handball-Champions League, jedenfalls aus deutscher Sicht. Denn der deutsche Meister trifft auf den Vizemeister. Die Füchse Berlin bestreiten das Endspiel in Köln gegen den SC Magdeburg. Beide Teams gewannen am Abend ihr Halbfinale. Berlin sehr deutlich gegen Nantes aus Frankreich. Magdeburg nur hauchdünn, aber mit ganz viel Willenskraft gegen den FC Barcelona aus Spanien. Für unseren Handballreporter Thorsten vom Wege ist das ein hervorragender Schlusspunkt.
Also wenn der alte Theaterspruch gilt, dass das Schönste immer zum Schluss kommt, dann hat diese Saison wirklich ein Halali, wie sich's besser nicht wünschen lässt. Denn mit dem deutschen Meister gegen den deutschen Meisterschaftszweiten, also mit den Füchsen Berlin gegen den SC Magdeburg, da treffen im Endspiel der europäischen Königsklasse nur 2 deutsche Mannschaften aufeinander. Das heißt, der König von Deutschland ist auch der König von Europa. Und wer die Weltlage im Handball kennt und weiß, dass die Europäer der stärkste Kontinent sind und das mit Abstand, ist auch der König der Welt. Also, Büchse gegen SCM, das ist natürlich genau das, was die Fans sehen wollten. Das wird ein Riesenfinale, da bin ich ganz sicher. Schauen wir mal in die vergangene Saison. Da hatten die Berliner 2 Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite. Den Supercup haben sie gewonnen, in Magdeburg haben sie gewonnen und daheim gegen den SCM unentschieden gespielt. Daraus ziehe ich den Schluss, in dieser Saison sind die Berliner irgendwo, denke ich, besser.
Einschätzungen von Thorsten vom Wege. Das Finale beginnt um 18 Uhr. Es läuft gut für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Stuttgart. Der Olympiasieger von Tokio steht im Finale. Aber da trifft Zverev auf seinen Angstgegner. Das ist die Nummer 7 der Welt, Taylor Fritz. Gegen den US-Amerikaner verlor Zverev in der vergangenen Saison 4-mal in Folge. Einen deutschen Sieger gab es in Stuttgart zuletzt 1991. Damals gewann Michael Stich, allerdings nicht auf Rasen wie heute, sondern noch auf Sand. Alexander Zverev gefällt die Atmosphäre in Stuttgart und er freut sich auf das Finale.
Die Atmosphäre ist super. Ich glaube, alle sind sehr begeistert vom Turnier. Ich meine, wie schon gesagt, ich habe noch kein Match gespielt, wo das Stadion nicht ausverkauft war. Deswegen, ich glaube, die Vorfreude auf Tennis hier generell ist immer sehr, sehr groß und es ist schön zu sehen, dass das Turnier auch so gut besucht ist und alle riesen Spaß daran haben.
Das Endspiel beginnt am Mittag um 12 Uhr. Bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten hat sich Julia Krajewski eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Die Olympiasiegerin von Tokio geht als Spitzenreiterin in das Entscheidungsspringen in Lumülen in Niedersachsen. Es wäre ihr 4. deutscher Meistertitel. Jörg Tegelhütter berichtet.
Die Olympiasiegerin von 2021 absolvierte die Geländestrecke in der Lüneburger Heide mit ihrem Wallach-Nickel souverän und fehlerfrei, sammelte nur ein paar Strafpunkte für Zeitüberschreitung. Aber selbst mit einem Abwurf wäre Krajewski der vierte deutsche Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Zu groß ist der Vorsprung auf die zweitplatzierte Emma Brüssau. In der parallel ausgerittenen Fünf-Sterne-Prüfung dominierten vor rund 20.000 Zuschauern die britischen Olympiasiegerinnen. Vor dem abschließenden Springen führt Laura Collett vor ihrer Teamkollegin Rosalind Kanter.
Es gab auch traurige Nachrichten in Luhmühlen. Das Pferd der deutschen Reiterin Mayonna Zibel musste nach einem Sturz im Gelände eingeschläfert werden. Die Stute war 13 Jahre alt und wurde noch vor Ort veterinärmedizinisch versorgt. Später wurde das Pferd in eine nahegelegene Tierklinik gefahren. Der Veranstalter bezeichnete die Entscheidung, das Pferd einzuschläfern, als unvermeidbar. Die deutsche Reiterin Mayonna Zibel sagte, dass sie mit dem Pferd Chiquita ihre beste Freundin verloren habe. In der Formel 1 hat sich George Russell den ersten Startplatz für den Großen Preis von Kanada gesichert. Der Mercedes-Pilot gewann die Qualifikation vor dem Weltmeister Max Verstappen. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg startet von Rang 13. Das Rennen in Kanada beginnt um 20 Uhr.
Das Wichtigste vom Sport, zusammengefasst von Nils Winkler.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.31 Uhr mit Matthias Stürmer. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig massiv attackiert. In Israel schlugen Raketen im Norden des Landes ein. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. In der iranischen Hauptstadt Teheran wurde offenbar ein Öllager getroffen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Israels Verteidigungsminister Katz drohte dem Regime. Wenn Khamenei weiter Raketen auf Israel abfeuert, wird Teheran brennen, so Katz. Nun könnte Israel auch Energieanlagen und Ölfelder im Iran ins Visier nehmen. Auch im israelischen Fernsehen ist das Thema. Für Israel ist der Iran nun erklärte Hauptfront, Gaza Zweitfront. Währenddessen räumen Helfer im Großraum Tel Aviv immer noch Trümmer beiseite. Laut der Armee hatte es 10 direkte Treffer durch iranische Raketen gegeben, auch auf Wohnhäuser.
Zum ersten Mal wird heute in ganz Deutschland ein nationaler Veteranentag begangen. Dabei sollen unter anderem die Leistungen der Soldatinnen und Soldaten für die Gesellschaft gewürdigt werden. Laut Bundestag betrifft das insgesamt rund 10 Millionen Menschen, die aktuell dienen oder gedient haben. Unser Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas berichtet, um was es am Veteranentag gehen soll.
Da wird natürlich vor allem an die Einsätze gedacht, also Afghanistan zum Beispiel, Mali oder eben bald in Litauen. Und weil oft zu wenig gesehen wird, was dort geleistet wird, was riskiert wird, wird dieser Tag den Soldatinnen und Soldaten gewidmet. So wie der Bundesverteidigungsminister es sagt, sie sind bereit, das Äußerste zu geben, also ihr Leben für das Land einzusetzen. Und dieser Veteranentag, der wird jetzt in Zukunft immer um den 15. Juni herum stattfinden, um zu sagen, wir sehen, was ihr leistet und wir wollen an euch denken.
In Nigeria hat es offenbar einen Angriff in einem Dorf im Bundesstaat Benue gegeben. Laut Amnesty International haben Bewaffnete mindestens 100 Menschen getötet. Viele werden noch vermisst. Der Organisation zufolge sollen Familien in ihren Wohnungen eingesperrt und verbrannt worden sein. Der Angriff ereignete sich im Südosten Nigerias, südlich der Hauptstadt Abuja. In der Region trifft der mehrheitlich muslimische Norden auf den überwiegend christlichen Süden des Landes. Immer wieder kommt es zu Gewalt, unter anderem wegen Konflikten um die Landnutzung. In der Altstadt von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg hat ein Großbrand 6 Gebäude erfasst. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Kräften mehrere Stunden lang im Einsatz. Einige der 6 betroffenen Gebäude sind einsturzgefährdet. Ein Haus ist bereits zum Teil eingestürzt. Der Brand ist aber unter Kontrolle. Bei dem Feuer in Villingen-Schwenningen wurden 3 Menschen verletzt. Die Ursache ist noch unklar. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber kräftige Schauer und Gewitter. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig, 23 bis 32 Grad. Am Montag Sonne und Wolken, kaum Schauer bei 21 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit vielen Bauarbeiten in dieser Nacht, mit vielen Baustellen. Die A1 Bremen, Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Weil am Rhein Hüningen und Dreieck Weil am Rhein nach einem Unfall gesperrt. Dann die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205. Die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Die A36 Fienenburg Richtung Bernburg ist zwischen Heum, Nachterstedt und Aschersleben West nach einem Unfall gesperrt. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Brückenarbeiten gesperrt und das noch bis Montag 5 Uhr. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung gibt es dort für Sie. Die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Auch in Berlin wird gebaut. Die A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen ist zwischen Rochheim und dem Oggersheimer Kreuz wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Kommen Sie gut an, das war's vom Verkehr.
Die ARD Infonacht
mit Philipp Kaver. Deutschlands Gesundheitssystem. In den Augen vieler ist es krank, denn es kostet viel Geld. Aber die Leistungen, die es Versicherten bietet, diese Leistungen sind nur noch Mittelmaß, zumindest im weltweiten Vergleich. Daran muss sich etwas ändern, meinen viele Experten. Nur bleibt in ihren Augen für eine grundlegende Reform nicht mehr allzu viel Zeit. Und die Frau, die das stemmen muss, ist die neue Gesundheitsministerin Nina Warken. Wie eine solche Reform aussehen könnte, hat der Intensivmediziner Christian Karagiannidis aufgeschrieben. Er war Mitglied der Krankenhauskommission der Bundesregierung. Und in seinem Buch »Die Gesundheit der Zukunft« macht er Vorschläge. ARD-Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat für unser Interview der Woche mit Christian Karagiannidis gesprochen. Die erste Frage, die neue Gesundheitsministerin ist nicht vom Fach, kann es aber sogar ein Vorteil sein, wenn jemand von außen auf dieses komplizierte Politikfeld schaut?
Ja, ganz grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn jemand unvoreingenommen irgendwo reinkommt und sich selbst ein Bild macht. Wir haben nur das Problem im Gesundheitswesen, dass es ein unglaublich komplexes System mittlerweile geworden ist. Und Frau Warken hat das ganz große Problem im Vergleich zu ihren Vorgängern und Vorgängerinnen, dass sie das erste Mal in der Situation ist, selbst wenn sie nichts tut, dann wird das System so nicht mehr weiter funktionieren, wie wir es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren gekannt haben.
Also früher hat man einfach ein bisschen mehr Geld reingeschossen und dann lief der Laden irgendwie. Und das geht nicht mehr?
Ja, das hatten wir ja bis zur letzten Legislatur über viele Jahre hinweg. In der letzten Legislatur gab es ja das erste Mal wirklich grundlegende Reformen. Und wir sind jetzt an so einem Kipppunkt angelangt. Das liegt unter anderem daran, dass vor uns dieser große demografische Wandel liegt. Das liegt an dieser Kostenexplosion, die wir im Gesundheitswesen haben. Um das einmal zu sagen, wir verdienen so im Schnitt etwa 4% mehr und das nehmen die Krankenkassen dann auch mehr ein, das ist die sogenannte Grundlohnrate. Wir geben aber mehr als 8% jährlich zusätzlich aus. Das heißt, das System kommt im Moment an so einen Punkt, wo die Finanzierung einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir sie gewöhnt sind. Und auf der anderen Seite merken wir ja auch als Patientinnen und Patienten selbst, irgendwie funktioniert das System nicht mehr so. Wir warten ewig und 3 Tage auf Termine. Wir müssen durch ein total kompliziertes System durch. Das heißt, das ist schon anders, als das noch vor ein paar Jahren war.
Und das, obwohl wir ja nun wirklich sehr viel Geld in das System stecken. Kein Land gibt so viel Geld pro Kopf aus. Wir haben die meisten Krankenhausbetten. Wir gehen häufiger zum Arzt als andere. Aber die Lebenserwartung der Deutschen liegt unter dem europäischen Durchschnitt und die Zahl der gesunden Lebensjahre auch. Im Schnitt nur 61 Jahre. Andere Länder sind deutlich besser. Also viel Geld bedeutet nicht automatisch viel Gesundheit. Was läuft schief?
Also ich glaube, man kann natürlich die Lebenserwartung nicht ausschließlich nur auf das Gesundheitswesen zurückführen. Dazu gehört natürlich auch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Prävention machen. Das hat im Moment noch einen sehr niedrigen Stellenwert in unserem Gesundheitswesen. Das fängt in der Schule an, das geht über viele Lebensbereiche hinweg. Aber man kann zumindest sagen, sehr viel Geld hilft nicht, das Problem zu heilen, das wir im Moment haben. Und im Gesundheitswesen selbst haben wir das Problem, dass wir unglaublich viele Angebote haben, die wenig miteinander koordiniert sind. Und wir hatten bis letztes Jahr noch nicht mal eine elektronische Patientenakte, die jetzt zum Glück dieses Jahr ja gestartet wird. Aber das führt zu unfassbar vielen Ineffizienzen.
Sie haben gerade ein Buch vorgelegt mit dem Titel Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Also woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
Wir haben extrem viel Geld im System und wir haben auch viele Ressourcen. Also wir haben im internationalen Vergleich, sind wir das Land, was fast die meisten Ärztinnen und Ärzte pro Kopf der Bevölkerung hat. Und selbst die Pflegekräfte, die wir haben, sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern bezogen auf die Bevölkerung deutlich mehr. Das heißt, wir haben erstmal eine gewisse Substanz im System und wir haben natürlich auch viel Geld. Das bedeutet, ich kann aus dieser Substanz schöpfen und wenn ich jetzt die richtigen Reformen mache, und das sind natürlich auch Reformen, die ein Stück weit wehtun werden und müssen, dann habe ich die große Chance, dass ich das System auch wirklich gut und vor allen Dingen nachhaltig aufstelle.
Niemand kann in diesem System wirklich neutral sein. Sie natürlich auch nicht. Sie sind Arzt, damit Teil des Systems. Sie haben Minister Lauterbach bei der Krankenhausreform beraten, verteidigen die auch. Wir haben zu viele Krankenhäuser, sagen Sie. Aber was sagen Sie dann dem Landrat, der bald verkünden muss, in unserem Kreis wird es bald kein Krankenhaus mehr geben?
Ja, ich glaube, man muss sich da ein Stück weit ehrlich machen. Wir müssen einmal gucken, was haben wir für eine Personalentwicklung vor uns? Welch riesige Schwierigkeiten haben wir gerade in den strukturschwachen Regionen überhaupt noch Ärztinnen Ärzte oder Pflegepersonal zu bekommen. Und ich will mal als Beispiel sagen, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen sind ungefähr 30% der Pflegenden über 55, 15% sind unter 30. Da sage ich jedem Landrat, das wird einfach nicht mehr gut gehen in dieser Form für die Zukunft. Man kann aber auch positiv sagen, wir haben einen sehr gut ausgebauten Rettungsdienst in Deutschland. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen, dass der Herzinfarkt, Schlaganfall nicht vernünftig versorgt wird in Deutschland. Und wenn ich dann vielleicht so große Personalschwierigkeiten habe, dass ich das Krankenhaus allein aus der Sicht nicht mehr halten kann, dann muss ich mir einfach Gedanken über Alternativen machen und die gibt es in meinen Augen.
Aber trotzdem machen sich natürlich auf dem Land viele Sorgen. Was passiert im Notfall, wenn man schnell ins Krankenhaus muss? Lassen Sie die Menschen auf dem Land im Stich?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich will mal ein Beispiel aus der täglichen Praxis machen. Wenn Sie einen Schlaganfall haben, dann kommt es extrem stark darauf an, dass das Gefäß wieder sehr schnell durchblutet ist. Und wenn Sie jetzt ein Krankenhaus ansteuern, auch mit dem Rettungsdienst, was vielleicht 10 oder 15 Minuten von zu Hause entfernt ist, und das Krankenhaus hat aber keine Möglichkeit der Versorgung des Schlaganfalles, dann kostet es meist mehrere Stunden, bis der Patient oder die Patientin zu dem Krankenhaus verlegt wird, was dann vielleicht weiter weg ist, was den Schlaganfall gut behandeln kann. Und dann macht es mehr Sinn, in so einer Situation weiterzufahren und dafür vielleicht ein paar Minuten in Kauf zu nehmen. Am Ende spare ich unglaublich viel Zeit. Und viele Bürgerinnen und Bürger verstehen das auch. Genauso große onkologische Eingriffe, das heißt Krebseingriffe, dafür sind viele bereit, sehr weit zu fahren. Was wir der Bevölkerung aber garantieren müssen, ist, dass die Grundversorgung, das bedeutet pflegerische Grundversorgung und hausärztliche Grundversorgung, vor Ort auch in Zukunft wirklich gut funktionieren muss.
Also weniger Krankenhäuser bedeutet nicht, dass die Notfallversorgung schlechter werden muss. Eine Notfallreform hatte Lauterbach ja auch vorbereitet, aber die ist selbst auf der Intensivstation sozusagen, weil sie beim Ampelaus unter die Räder geraten ist. Was sollte man damit jetzt die neue Ministerin machen?
Ich glaube, die Notfallreform zusammen mit der Rettungsdienstreform ist eins von zwei oder drei Gesetzen, was man ganz schnell auf den Weg bringen muss. Die Notfallreform, und das haben wir ja alle gemerkt so in den letzten Jahren, die Notaufnahmen sind gerade in den Wintermonaten total überfüllt. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit beim Personal. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit auch bei den Patientinnen und Patienten über zum Teil exorbitant lange Wartezeiten, über Übernachtungen in den Notaufnahmen. Und deswegen ist es wichtig, dass in Zukunft die Patienten deutlich besser gesteuert werden. Und das bedeutet, dass ich in Zukunft eine zentrale Leitstelle habe. Das haben wir ja im Rettungsdienst, die aber viel mehr eine koordinative Aufgabe hat und die nicht nur einfach einen Rettungswagen irgendwo hinschickt und den Patienten in die Notaufnahme bringt, sondern die in Zukunft ganz klar sagt, auch okay, die Erkrankung, die Sie haben, ist wahrscheinlich nicht so dringend behandlungsbedürftig. Ich mache eine Terminbuchung über eins der Portale in den nächsten Tagen bei Ihrem Hausarzt oder ich schalte einen Telenotarzt dazu. Das heißt, diese Rettungsdienstreform, die Notfallreform, die wird super wichtig werden, insbesondere für die Krankenhäuser und hat einen großen Hebel, das System besser zu machen.
Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht ein Satz, eine Expertenkommission soll bis 2027 neue Vorschläge auf den Tisch legen, also in 2 Jahren. Haben wir so viel Zeit?
Nein, die haben wir ganz sicher nicht. Ich hatte eben ja schon mal angedeutet, dass die Finanzierung des Systems wirklich an einem Scheidepunkt steht. Wenn wir so weitermachen wie bisher und nichts tun, dann laufen wir auf eine Situation hin, dass Deutschland am Ende der jetzigen Legislatur bei etwa 45% Sozialabgaben liegen wird, Lohnnebenkosten, dazu zählt natürlich auch die Rente, dass wir in 10 Jahren bei über 50% liegen. Damit ist das System so teuer, dass die Wirtschaft in Deutschland kaum noch eine echte Zukunftsaussicht für Produktion innerhalb des Landes hat. Und deswegen muss man sehr schnell handeln. Und es ist typischerweise so bei einer 4-jährigen Legislatur, dass sie die ersten 1, maximal 2 Jahre haben, um wirklich fundamentale Reformen anzustoßen. Und deswegen muss die Ministerin auch wirklich jetzt starten.
Und es gibt ja auch jetzt schon ein paar neue Vorschläge in der Diskussion. Bitte helfen Sie uns mal, die einzuordnen. Zum Beispiel aus der SPD kam jetzt der Vorschlag, die Beitragsbemessungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte anzuheben. Das hätte zur Folge, dass Besserverdienende mehr Geld für ihre Krankenkasse zahlen müssen. Für 2/3 würde sich gar nichts ändern. Eine gute Idee?
Nein, das ist keine gute Idee. Und zwar aus dem Grund, dass die Beitragsbemessungsgrenze, wenn wir sie anheben würden, wir liegen ja im Moment so etwa bei 64.000, wenn wir die auf 80.000 anheben würden, würde das nochmal eine enorme Zusatzbelastung bedeuten für die deutsche Wirtschaft. Das ist so ähnlich wie eine weitere Kostensteigerung. Das wirkt zwar auf den ersten Moment irgendwie gerecht, ja, wenn ich auch Besserverdienende mit einbeziehe. In der Krankenversicherung ist es aber im Gegensatz zur Rentenversicherung so, je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich ja nicht raus. Das ist der große Unterschied zur Rentenversicherung. Deswegen ist die Beitragsbemessungsgrenze in meinen Augen bei den 64.000 Euro im Moment wirklich gut gesetzt und hat auch einen Teil eine, finde ich, sozial gerechte Komponente. Ich würde die nicht angreifen im Moment.
Sie machen in Ihrem Buch einen anderen Vorschlag und er lautet Selbstbeteiligung auch für gesetzlich Versicherte. Also Privatpatienten kennen das Prinzip. Sie schlagen vor, wer 60.000 Euro im Jahr verdient, muss 600 Euro im Jahr selbst zahlen. Wer 25.000 verdient, muss 250 Euro im Jahr selber zahlen. Beliebt machen Sie sich damit auch nicht?
Nein, man macht sich damit nicht beliebt, aber wir machen uns mit wenigen Reformen, glaube ich, im Laufe der nächsten Jahre wirklich beliebt. Man muss einmal gucken, was ist internationaler Standard und was hat jetzt den größten Hebel für die nächste Zeit. Und diese Selbstbeteiligung, ich vergleiche das gerne mit dem Auto. Nehmen Sie eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung oder mit 250 oder 500 Euro Selbstbeteiligung, führt einfach dazu, dass ich nur dann zum Arzt gehe, wenn ich auch wirklich was habe. Und was wir in der Medizin in den letzten Jahren wirklich bemerkt haben, und das sind nicht nur Hausärzte und Hausärzte, sondern insbesondere auch unsere Notaufnahmen, dass wir zunehmend Bagatellfälle haben. Auch die Kinderärzte berichten das mittlerweile rauf und runter. Und die Selbstbeteiligung führt einfach dazu, dass es der ökonomische Anreiz, dass ich mit Bagatellen nicht zum Arzt gehe. Und selbst die Niederländer, die ein extrem effizientes System haben, haben mit der Einführung der Selbstbeteiligung nochmal das System um ungefähr 10% effizienter bekommen. Ich schätze das Potenzial bei uns in Deutschland auf sicherlich mehr als 20%.
Gucken wir uns noch einen Vorschlag an. Die gesetzlichen Krankenkassen haben da eine andere Idee. Die sagen, die Politik soll vorschreiben, dass die Kassen einfach nicht mehr Geld ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Der kleine Haken ist, dann dürfen die Honorare der Ärzte nicht schneller steigen als die Einnahmen der Krankenkassen. Lassen Sie mich raten, wie das wohl die Ärzte finden.
Ja, ich glaube, das ist so die letzte Notbremse, die man ziehen kann. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, diese Grundlohnrate, also das, was wir mehr verdienen, liegt bei ungefähr 4% Steigerung im letzten Jahr und deutet sich dieses Jahr auch wieder so an und die Ausgabensteigerung bei plus 8%. Ich glaube, das wird so weitergehen, wenn nicht sogar noch mehr in den nächsten Jahren. Und dann kann ich natürlich sagen, ich deckel das auf das, was ich auch an Mehreinnahmen bei der Krankenkasse habe. Das Problem ist nur, wenn ich deutlich höhere Ausgaben habe, dann muss ich entweder die Honorare kürzen oder ich muss den Krankenhäusern weniger Geld geben oder es hinterher wieder abziehen. Ich rate davon ab. Diese Notbremse muss man sich übrig behalten für eine Situation, wo man wirklich nicht mehr rauskommt. Viel wichtiger ist, diese fundamentalen Reformen jetzt anzugehen. Und neben der Selbstbeteiligung, über die wir eben schon gesprochen haben, und die Notfallreform, ist natürlich auch ein Thema die Preisgrenze bei Arzneimitteln. Das sollten wir nicht ganz unterschätzen. Wir geben da über 55 Milliarden pro Jahr aus, allein für die verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Da ist schon auch noch ein gewisser Spielraum, dass man ein bisschen dämpft.
entsprechend eingreift.
Die Krankenkassen schlagen vor, die Politik soll die Pharmakonzerne zu höheren Rabatten zwingen. Angeblich macht niemand so große Gewinne wie die. Und die Pharmaindustrie kontert dann natürlich, ja, wenn das kommt, dann haben wir kein Geld mehr für Forschung. Das wollt ihr doch auch nicht. Ist das berechtigt?
Ja, ich glaube, das sind so zwei Extrempositionen, ne? Und ich glaube, wir müssen beide Seiten im Blick behalten. Im Moment sind die Arzneimittelpreise extrem hoch. Und was sich entwickelt hat in den letzten Jahren ist, mit einer Neueinführung eines Arzneimittels haben wir einen unglaublichen Preisschub bekommen. Es geht immer mehr gegen seltene Erkrankungen. Wir haben mittlerweile Gentherapien, die kosten 1 oder 2 Millionen Euro. Das ist exorbitant viel. Und wenn es auf den ersten Blick auch so wirkt, als wenn es nur einzelne Patienten sind, macht es in der Summe mit diesen hohen Preisen aber unglaublich viel aus. Auf der anderen Seite haben wir eine Pharmabranche in Deutschland, die total wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie kennen alle die Unternehmen, die wir in Deutschland haben und müssen, glaube ich, auch in der insgesamt schwierigen Lage, in der wir in Deutschland sind, auch ein Stück weit gucken, dass die weiterhin gut funktionieren. Ich glaube aber, man bekommt beides zusammen. Wenn die Pharmaindustrie ein Stück weit zurücktritt und sagt, okay, wir akzeptieren eine gewisse dämpfende Wirkung und die Bundesregierung auf der anderen Seite sagt, klar, das ist eine Leitindustrie für uns und wir wollen die Pharmaindustrie fördern, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man in einem vernünftigen Dialog dazu kommen kann, dass beide Seiten am Ende sagen können, das ist so einigermaßen tragbar.
Und dann gab es ja noch das Problem, dass man viele Wirkstoffe einfach aus dem Ausland importiert hat, weil es deutlich billiger war. Und dann gab es die Probleme mit den Lieferketten und das wird dann auch wieder teurer.
Ja, das wird ein Riesenproblem werden. Also die Pharmaindustrie setzt natürlich auf die Neuentwicklung. Das ist gerade so der Bereich der Abnehmspritzen, das ist der Bereich der Krebstherapie, das sind auch gewisse Antikörper zum Beispiel gegen Allergien. Das macht unglaublich viel aus und deswegen vernachlässigt man natürlich in Anführungszeichen den Bereich der Medikamente, womit man nur geringe Gewinnmargen erzielt. Und das hat dazu geführt, dass wir eine extrem starke Abhängigkeit, insbesondere von Indien, haben und immer wieder zu der Diskussion beigetragen, dass wir doch mehr in Deutschland, ich sag eher in Europa produzieren sollten. Und ich glaube, es sollte uns gesellschaftlich auch wirklich was wert sein, dass Basisantibiotika, die wirklich Leben retten, dass die auch bei uns produziert werden, selbst wenn es am Ende teurer ist.
Wir reden darüber, wie wir unser Gesundheitssystem wieder fit machen können. Und es gibt noch mehr Vorschläge, von denen ich vermute, dass sie bei den Versicherten nicht so gut ankommen werden. Sie befürworten zum Beispiel das Primärarztsystem. Das bedeutet, egal wo es zwickt, man muss zuerst zum Hausarzt gehen. Und das werden sicherlich manche als Bevormundung empfinden. Nach dem Motto, wenn ich Rücken habe, will ich gleich zum Orthopäden gehen. Das ist der Spezialist und nicht erst zum Feldwald- und Wiesenarzt.
Ja, die Daten sehen leider anders aus. Also Deutschland ist eines der ganz wenigen Gesundheitssysteme auf der Welt, was eben kein Primärarztmodell hat. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass wir 1 Milliarde Arztkontakte haben. Das bedeutet ein Arztkontakt pro Monat pro Nase und zwar vom Frühgeborenen bis zum Greis. Und das ist einfach so unglaublich viel, dass wir eine deutlich bessere Koordination im System brauchen. Und diese Primärarztsysteme sind sehr gut untersucht, auch nicht nur international, sondern auch bei uns in Deutschland. Das nennt sich hausarztzentrierte Versorgung in Baden-Württemberg. Man hat wirklich sehr schön nachweisen können, dass die Behandlungsqualität besser wird und dass das System auch funktioniert. Und es dient einfach, den Patienten besser durch dieses komplizierte System zu schleusen. Ich glaube, man darf es nicht einfach so mit der Brechstange einführen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Wenn wir sagen, diese 1 Milliarde Arztkontakte laufen jetzt nur noch über den Tresen der Hausärztinnen und Hausärzte, dann werden die ganz schnell völlig überfordert sein. Das heißt, wir müssen das flankieren. Dazu gehört die Selbstbeteiligung. Dazu gehört aber auch, dass wir in Deutschland endlich der Pflege die Möglichkeit geben, selbstständig zu behandeln, damit nicht immer alles völlig arztzentriert ist. Und der dritte große Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, Deutschland hat bei der Digitalisierung ja nun wirklich extrem viel aufzuholen. Und wenn wir wollen, dass das Primärarztsystem funktioniert, dann brauchen wir ein vollständig digitales Gesundheitssystem.
Genau darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Also Sie setzen große Hoffnung in diese neue elektronische Patientenakte. 20 Jahre haben wir in Deutschland darüber diskutiert. Jetzt ist sie da. Es gibt immer noch Bedenken. Wie zufrieden sind Sie denn mit der EPA?
Ich bin jetzt mal froh, dass sie eingeführt wird. Der Gedanke geht zurück auf Ulla Schmidt. Über 20 Jahre ist das her, dass sie die elektronische Patientenakte einführen wollte. Jetzt haben wir sie endlich. Ja, und das sollten wir, glaube ich, auch mal positiv bewerten aus der letzten Legislatur heraus. Was jetzt aber wichtig ist und meine Empfehlung an die Ministerin wäre, extrem viel da rein zu investieren. In dem Moment, wo ich weiß, was der Patient hat, und ich kann Ihnen das aus unserem Klinikalltag gerade von gestern noch sagen, wenn wir nicht wissen, was vorher passiert ist bei einem Patienten, der sich selbst nicht mehr äußern kann, weil er einfach so schwer krank ist, dann fehlen uns ganz, ganz wichtige Vorinformationen. Und das ist etwas, was wir mit der elektronischen Patientenakte deutlich besser hinbekommen. Der Hausarzt sieht, wo war der Patient vielleicht vorher, war vielleicht beim Facharzt, und insbesondere sehen wir auch, welche Medikamente haben die Patienten eingenommen. Das heißt, die elektronische Patientenakte wird ein Schlüssel sein, um das System deutlich effizienter aufzustellen. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde das machen, was die Spanier jetzt machen. In der Region um Barcelona herum, in Katalonien, geht man jetzt so weit, dass man sagt, uns ist das so wichtig. Wir verknüpfen alle Gesundheitseinrichtungen digital miteinander, Krankenhäuser, niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch sogar die Pflegeheime. Und alle haben Zugriff innerhalb dieses Netzwerks. Das ist für mich ein Schlüssel, wie wir die Versorgung der Patienten in der Zukunft auch stemmen können, selbst wenn dieser enorme demografische Wandel vor uns liegt.
Und da höre ich schon den Aufschrei der Bedenkenträger. Wenn das gehackt wird, was sagen Sie zum Thema Datenschutz bei so sensiblen Daten?
Ja, grundsätzlich haben wir schon ein sehr hohes Bewusstsein für den Datenschutz in Deutschland. Auch die elektronische Patientenakte ist mit einem sehr hohen Bewusstsein entwickelt worden. Und ich finde es auch gut, was der Chaos Computer Club gemacht hat. Wir brauchen solche Institutionen, die gucken, wo sind vielleicht noch Schwächen. Jedes digitale System ist am Ende irgendwann angreifbar. Das Entscheidende ist nur, wie reagiere ich darauf? Und alles, was bisher von der Gematik gekommen ist, was vom Gesundheitsministerium gekommen ist, deutet sehr stark darauf hin, wir sind uns dessen bewusst, dass es immer Sicherheitslücken geben kann, wie im täglichen Leben auch, aber wir sind uns der Verantwortung auch bewusst, dass wir diese Sicherheitslücken sehr schnell schließen.
Und dann setzen Sie auf künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem. Alle Welt redet zurzeit über KI. Ist das wirklich mehr als nur ein Modebegriff?
Ich glaube, das ist deutlich mehr. Für mich ist das der Schlüssel, zusammen auch mit der Robotik. Das sollten wir nicht ganz unterschätzen. Da glaube ich, wird es einen Durchbruch geben in den nächsten Jahren. Das zusammen mit der KI wird dazu führen, dass die Medizin völlig revolutioniert wird. Und ich stelle mir das so vor, wenn wir eine Smartwatch tragen, wenn wir zu Hause auf der Couch liegen, vielleicht mit dem iPad, und irgendwie geht's uns nicht gut, dann wird die KI in Zukunft relativ frühzeitig erkennen, Achtung, da deutet sich ein Problem an. Mag es die Grippe im Winter sein, mag es vielleicht sogar ein Herzinfarkt sein. Ich glaube, es ist eher eine Frage der Zeit, wann die Datenqualität so gut ist und diese Modelle, dass sie im Alltag nicht mehr zu ersetzen sein werden, als die Frage, ob es überhaupt kommt. Ich glaube, KI wird insbesondere in der Basis der Medizin weite Teile dessen übernehmen, was wir heute noch als Ärztinnen und Ärzte machen.
Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Also wir möchten ja der neuen Ministerin gerne sozusagen eine To-Do-Liste schreiben. Was würden Sie ihr jetzt auf den Weg geben für die nächsten 4 Jahre?
Ja, ich würde ihr auf den Weg geben, dass sie insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten die Notfall- und Rettungsdienstreform auf den Weg bringt, dass sie das Pflegekompetenzgesetz auf den Weg bringt, dass Pflegefachpersonen endlich eigenverantwortlich behandeln dürfen. Ich würde unheimlich viel nochmal investieren in die Digitalisierung und da auch wirklich Geld in die Hand nehmen, weil es gut angelegt ist. Das Primärarztmodell, wie es ja im Koalitionsvertrag steht, muss wirklich gut ausgestaltet sein. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch mal 2 Monate länger für brauchen. Dafür muss es dann auch wirklich funktionieren. Und was wir nicht ganz unterschätzen sollten, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist, wir brauchen auch ein Gesundheitssicherstellungsgesetz, weil wir im Moment in der Situation sind, dass Gesundheit einer der wenigen Lebensbereiche ist, wo es kein Sicherstellungsgesetz gibt. Und wir müssen uns auch auf sowas vorbereiten wie den NATO-Bündnisfall. Das gehört einfach auch ein Stück weit zur Abschreckung mit dazu. Und dazu brauchen wir klare Spielregeln im Gesundheitswesen. Was passiert, wenn? Ich glaube, es wäre gut, wenn die Ministerin das frühzeitig angreifen würde.
Das ist so ein Wort, das wahrscheinlich viele Leute noch nicht genau kennen. Gesundheitssicherstellungsgesetz. Um was geht es da?
Ja, es geht darum, was passiert, wenn in einer Kriegssituation besonders viele Verwundete und Verletzte auftreten. Wenn gerade im Bereich der NATO-Ostflanke wirklich eine kriegerische Auseinandersetzung sein sollte, dann werden sehr viele Patienten darüber verteilt werden müssen. Und dazu gehört dann auch, dass ich klare Abläufe habe. Unser Vorschlag ist, dass die Patienten durch die Bundeswehr verteilt werden und das ganz klar gesetzlich geregelt ist, dass die Bundeswehr Zugriff bekommt auf die Krankenhäuser. Die Bundeswehr selbst kann ja nicht die Behandlung aller Patienten übernehmen, aber dass es ganz klare Abläufe gibt. Und das ist etwas, was in diesem Gesundheitssicherstellungsgesetz geregelt sein sollte. Insbesondere auch, um das nochmal ganz klar zu betonen, als Teil der Abschreckung. Gesundheit ist genauso wichtig wie Panzer und deswegen müssen wir uns da gut aufstellen.
Das war der Intensivmediziner Christian Karagiannidis im ARD-Interview der Woche. Sie hören die ARD-Infonacht am noch ganz frühen Sonntag, dem 15. Juni. Ein offenbar politisch motivierter Doppelmord erschüttert die USA. In Minneapolis sind zwei prominente Demokraten in ihrem Haus erschossen worden. Ein Thema gleich in den Nachrichten um 4. Und wir verfolgen weiter die Lage im Nahen Osten. Nach neuen Angriffen Israels in der iranischen Hauptstadt Teheran hat sich der israelische Verteidigungsminister Katz geäußert. Teheran brennt, schrieb er auf der Plattform X. Ein Öllager im Nordwesten der Millionenmetropole soll getroffen worden sein. Unterdessen hat der Iran eine neue Angriffswelle gegen Israel gestartet. Es ist ein lange schwelender Konflikt, der sich nun zugespitzt hat in der vorletzten Nacht. Weshalb ausgerechnet jetzt? Um diese Frage geht es im Schwerpunkt zu Beginn der kommenden Stunde.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Matthias Stürmer. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Attacken auf Teheran vorerst beendet. Derweil meldet der Iran, dass er am frühen Morgen eine neue Angriffswelle auf Israel gestartet hat. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Die Verteidigungssysteme seien in Betrieb, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit. Die Bevölkerung sei angewiesen, Schutzräume aufzusuchen und dort vorerst zu bleiben. Bei vorherigen Angriffen waren im Ort Tamra im Norden Israels sowie nahe Haifa laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Umgekehrt sollen auch bei israelischen Attacken im Iran mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen sein. Außerdem trafen israelische Raketen 2 Öldepots.
Im US-Bundesstaat Minnesota hat ein Mann 2 Attentate auf Parlamentarier der Demokraten verübt und dabei 2 Menschen getötet. Der Angreifer ist auf der Flucht. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel, er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden.
In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter fanden die Demonstrationen in hunderten Städten statt. Auch Prominente waren unter den Teilnehmern. Die Demonstranten warfen Trump einen autoritären Führungsstil vor. Gleichzeitig gab es in Washington eine große Militärparade, die der Präsident an seinem 79. Geburtstag veranstalten ließ. Anlass der Parade war der 250. Gründungstag des US-Heers. Heute findet rund um das Reichstagsgebäude in Berlin der erste nationale Veteranentag statt. Aktive und ehemalige Soldaten sollen für ihren Dienst gewürdigt werden. Schirmherrin des Ehrentages ist Bundestagspräsidentin Klöckner. Der Tag soll laut Bundesregierung das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft stärken. In West- und Norddeutschland haben Unwetter mit Starkregen und Gewitter für viele Feuerwehren